Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
KI-Modelle sind unglaublich mächtig, viel, viel mächtiger als Einzelpersonen. Und die Frage ist halt, wie bekommen wir jetzt aber diese PS auf die Straße? Wie bekommen wir standardisierte Ergebnisse? Wie bekommen wir erwartbare, reproduzierbare Ergebnisse? Und genau das ist quasi das, was im letzten halben Jahr sehr stark vorangeschritten ist, dass man wirklich mit Agentenschwärmen arbeitet, beziehungsweise verschiedene Features auch parallel entwickeln lassen kann. Und das hätte ich vorher händisch niemals geschafft.
Man sagt ja oft, dass sich bei KI innerhalb kürzester Zeit immer wieder alles verändert. Beim Thema Vibe Coding können wir das aus eigener Erfahrung bestätigen. Eigentlich sollte unsere dreiteilige Reihe zum Thema Vibe Coding bereits abgeschlossen sein. Zwischen der ursprünglichen Aufnahme und heute liegen jedoch rund 6 Monate, in denen sich enorm viel getan hat. Deshalb machen wir jetzt ein Follow-up. Was hat sich seitdem verändert? Wo steht Vibe Coding heute? Und spricht man überhaupt noch von Vibe Coding? Und was ist davon wirklich schon im Alltag angekommen? Wie in den drei Teilen davor spreche ich dazu mit meinem geschätzten Kollegen Chrisso. Er hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und wird uns heute die Fortschritte von Vibe Coding erläutern. Hallo Chrisso, schön, dass du wieder da bist.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Wenn du die Lage von vor 6 Monaten mit heute vergleichst, was sind so aus deiner Meinung, aus deiner Sicht die 2 oder 3 größten Veränderungen beim Vibe Coding?
Boah, schwer festzumachen tatsächlich. Also es hat sich wirklich extrem viel getan. Ich habe das letzte Mal ja ein Zitat von Andrej Karpathy mitgebracht. Zur Erinnerung, das ist der Entwickler, den Begriff Vibe Coding geprägt hat im Februar letzten Jahres. Und er hat im Dezember letzten Jahres, also 10 Monate später ungefähr, hat er ein weiteres Zitat veröffentlicht oder gepostet einfach nur auf X, das ich einmal als Einstieg vortragen möchte. Ich habe es auf Englisch, ich habe es aber übersetzt auf Deutsch. Genau. Ich habe mich als Programmierer noch nie so sehr abgehängt gefühlt. Der Beruf wird drastisch umgebaut, da die Anteile, die der Programmierer noch selbst beisteuert, zunehmend spärlicher werden. Ich habe das Gefühl, dass ich 10-mal leistungsfähiger sein könnte, wenn ich einfach nur die Dinge, die im letzten Jahr verfügbar geworden sind, richtig miteinander verknüpfen könnte. Und diesen Boost nicht zu nutzen, fühlt sich definitiv an wie ein Skill-Issue. Es gibt eine neue Abstraktionsebene zu meistern. Also zusätzlich zu den üblichen Schichten darunter, die wir alle schon meistern mussten. Die Agenten, Subagenten, deren Prompts, Kontexte, Memory, Modes, Permissions, Tools, Plugins, Skills, Hooks, MCP, LSP, Slash-Commands, Workflows, ID-Integration. Ich habe das Zitat hier einmal ein bisschen gekürzt, weil das geht noch genauso weiter. All das umfasst. Es sind diverse neue Tools zu meistern, denn ganz offensichtlich wurde da ein mächtiges Alien-Werkzeug herumgereicht. Nur kommt es ohne Handbuch und ohne Anleitung und jeder muss selbst herausfinden, wie man es anpackt und bedient, während daraus wirklich ein Erdbeben der Stärke 9, die den Beruf erschüttert quasi und alles umwälzt. Und ich finde, das Zitat trifft das sehr gut tatsächlich. Das ist natürlich jetzt nicht nur das letzte halbe Jahr, sondern auch die Zeit davor so ein bisschen. Aber es ist wirklich ein absolut disruptiver Prozess gewesen oder diese Integration von agentischen Entwicklungsprozessen ist wirklich krass. Und wie Karpathy schon meinte, es kommt eben nicht mit einem Handbuch. Man weiß nicht genau, wie man es bedient. Und jetzt vor allem im letzten halben Jahr hat man einfach versucht, genau das nachzureichen bzw. zu ermöglichen. Man möchte Sachen und Workflows standardisieren. Man möchte irgendwie Herr dieses mächtigen Tools werden, weil wir alle wissen, KI-Modelle, LLMs insbesondere, sind unglaublich mächtig. Viel, viel mächtiger als Einzelpersonen. Und die Frage ist halt, wie bekommen wir jetzt aber diese PS auf die Straße? Wie bekommen wir standardisierte Ergebnisse? Wie bekommen wir erwartbare, reproduzierbare Ergebnisse? Und genau das ist quasi das, was im letzten halben Jahr sehr stark vorangeschritten ist. Neben dem Fakt natürlich, dass vor allem jetzt im November und Dezember und auch Februar viele neue Modelle auf den Markt gekommen sind. Also Frontier-Modelle von den Closed-Source-Anbietern, sowas wie Claude, Opus 4.6, jetzt 4.7 kürzlich. Aber auch Open Source bzw. Open Weight Modelle, Kimi K2, 2.5 und 2.6 jetzt. Also da tut sich sehr, sehr viel. Und selbst unabhängig von diesen ganzen Prozessen, die drumherum gebaut werden, werden die Modelle ja auch einfach grundlegend stärker. Auch das ist natürlich ein ständiger Wandel.
Das heißt, du hast auf der einen Seite hast du die Modelle, die besser geworden sind, aber halt auf der anderen Seite gibt es eben halt ganz viele neue Werkzeuge, andere Werkzeuge, eine völlig neue Kategorie von Werkzeugen. Mhm. Und die Herausforderung für jeden einzelnen Entwickler, sich da auszukennen. Gibt es da vielleicht einen Weg raus, dass man wegkommt von dem, jeder muss selber genau wissen, was er tut? Ich meine, das ist jetzt auch Ansonsten bei der Softwareentwicklung, es gibt ja auch andere Werkzeuge, die einem helfen, ohne dass ich jetzt bis ins letzte Byte verstehe, warum und wie das funktioniert.
Ja, klar, natürlich. Also es muss sich nicht jeder grundlegend mit allen Werkzeugen beschäftigen. Es reicht ja, wenn man ein paar designierte Personen hat im Unternehmen, die da aktiv dran sind und dann Wissen verteilen. Ich meine, das ist bei uns ja auch so entstanden. Ich habe mich da auch aus privaten Gründen und privatem Interesse einfach sehr viel sehr reingefuchst. Ich fand es einfach super spannend, dieses Thema. Und habe dann ja auch zum Beispiel Anfang Januar bei einer internen großen Präsentation ein Tool einfach vorgestellt, das ich gewipe-coded bzw. spec-driven-coded habe. Zu dem Begriff kommen wir gleich noch einmal, zur kleinen Begriffsdefinition. Und das erste Feedback war sofort, okay, wann Workshop? Wann zeigst du uns, wie das geht? Weil das halt einfach, ich habe ja schon da erzählt, ich habe in diesem Projekt 20, 30 Zeilen Code vielleicht selbst geschrieben. Das waren alles nur Texte im Frontend. Den Rest an Code hat dann die KI geschrieben. Ich habe halt das Deployment übernommen und all sowas und die Einrichtung und die Konfiguration. Aber eben das reine Entwickeln, dieses Handwerk, das habe ich eben abgegeben quasi. Genau. Und das Wissen zu vermitteln, da, ja, das ist natürlich dann eine Herausforderung, wo man immer am Ball bleiben muss. Ganz klar. Kurz noch zu dem, weil ich es einmal ganz kurz klären möchte. Wir haben das letzte Mal ja vor allem von Vibe-Coding geredet. Vibe-Coding gibt es immer noch, ganz klar. Ich und viele andere aus der Branche bezeichnen das, was wir jetzt machen, als Spec-Driven-Coding oder als Agentic-Coding. Der Unterschied ist ganz einfach, dass beim Vibe-Coding man dies nicht so explizit Gedanken drum macht, um das große Ganze, um das Drumherum, die Konfiguration, die präzisen Instruktionen. Man sagt einfach, hier, mach mal das bitte hübscher, verschieb mal da die Box, bauen wir dieses und jenes Feature ein. Und beim Spec-Driven-Coding geht es um viel, viel mehr. Es geht darum, dass man von vornherein plant, wie in einem ganz normalen Projekt tatsächlich, wie der ganz normale Entwickleralltag ja auch ist. Man setzt ein Projekt auf, man konfiguriert die Konfigurationsdateien, Linter, Formatter, alles Mögliche, was eben für Coding-Standards und Qualitätsstandards eben sorgt. Und das ist dann eher dieses Spec-Driven, dass man sozusagen die Spezifikation eines Projektes in den Vordergrund stellt und gegen diese Spezifikation, diese als Single Source of Truth nimmt quasi. Und dass man damit arbeitet und nicht nur, mach mal hübschi.
Also weg vom, ich erstelle mal ein paar Zeilen Code zu, planen, Architektur, Rahmenrichtlinien vorgeben, Coding-Guidelines vorgeben und ebenfalls auch weitere Ergänzungen machen, die das einzelne Unternehmen zum Beispiel betreffen. Also wir sprechen ja im Wesentlichen natürlich auch über die Entwicklung von Software innerhalb von Unternehmen, für Unternehmen. Und eine Sache, die jetzt auch sichtbarer wird aus meiner Sicht, ist, dass es eben halt auch weggeht von diesem Wildwest, von dem jeder macht irgendwas, hin zu mehr Standards, Standardwerkzeuge, wie zum Beispiel IBM Bob, oder da gibt es sicherlich auch das weitere Frameworks, Get-In-Shit-Done-Framework zum Beispiel. Kannst du dazu was sagen?
Genau, also IBM Bob ist halt relativ neu zum Beispiel. Gibt auch noch andere IDEs in der Richtung, aber das zielt genau auf dieses Thema Governance, Security, vielleicht auch Legacy Code ab, dass man ganz einfach ein Framework haben möchte oder eine IDE in diesem Falle mit einem integrierten agentischen Framework, die diese realen Projekte ansteuert und fokussiert. Also klar, jedes agentische Tool kann irgendwie so eine Greenfield Application bauen, also sprich eine Anwendung, wo vorher noch nichts da war.
Also im Prinzip der Prototyp, genau. Die erste Version.
Exakt. Aber so arbeiten Unternehmen ja nicht. Also klar, es gibt Unternehmen, die halt immer nur neue Software rausbringen und dann geht das nächste Projekt los und so weiter und so fort. Das ging vorher auch schon gut. Aber so bestehende Codebasen, große, historisch gewachsene Codebasen, und wir kennen sie alle, die Projekte, die seit 10 Jahren existieren im Unternehmen und halt 10 Jahre Entwicklung an Codequalität auch durchlebt haben, aber vielleicht nicht in jedem Winkel der Software. Und da sind solche darauf fokussierten IDEs und Frameworks natürlich sehr gut, dass sie ganz einfach das zusammenbringen und trotzdem, dass man diese Vorteile dort ausspielen kann, die das agentische Programmieren einfach mitbringt.
In welchen konkreten Aufgaben oder Projekten hast du in den letzten Monaten gemerkt, Vibe-Coding ist mehr als nur Spielerei, man kann es wirklich schon produktiv nutzen?
Quasi an allen Projekten, die ich gemacht habe. Das sind, ich habe mal ein bisschen überlegt, das sind tatsächlich eine ganze Menge. Also ich würde wirklich behaupten, ich wäre auf jeden Fall nicht so produktiv, wenn ich rein händisch entwickeln würde. Zum Beispiel wir haben ja einen Chatbot, den wir vertreiben und anbieten, und dafür habe ich eine qualitative Analyseplattform entwickelt. Das ist auch dieses Projekt, was ich damals vorgestellt habe, wo dann der Aufschrei nach dem Workshop groß wurde. Und wie gesagt, da habe ich 20, 30 Zeilen Code selbst geschrieben. Ich habe drumherum alles konfiguriert, Projekt aufgesetzt, Docker Registry eingerichtet und also was, dass man, dass diese ganzen Prozesse, wo ich einen Agenten nicht drauflassen möchte, auf irgendwelche Produktivserver, dass er da irgendwas konfiguriert, irgendwelche, ja, wie die Sachen deployed werden, das möchte ich nicht, dass ein Agent das macht, weil das ist auf irgendwelchen Servern, wo noch andere Sachen drauf liegen, das sind sicherheitskritische Server, ganz einfach. Aber das reine Handwerk des Entwickelns wurde da einfach komplett vom Agenten übernommen. Und genau das Gleiche, ich entwickle gerade auch wieder für unseren Chatbot so eine, ja, Utility-Plattform, also wo ganz viele Tools, die das einfach die Arbeit mit dem Chatbot erleichtern, darauf gesammelt werden. Und da habe ich innerhalb von wenigen Tagen jetzt einfach eine Plattform erstellen können oder lassen, sage ich mal so, die wir jetzt schon produktiv nutzen können, wo halt wirklich mehrwertbringende Tools drauf sind. Und das hätte ich vorher händisch niemals geschafft. Und natürlich das Krasseste, sage ich mal, in einem Kundenprojekt, bei dem es um die Erstellung von Anamnesetexten für in der Pflegebegutachtung geht, auch da ist der Code größtenteils oder fast ausschließlich durch Agenten geschrieben. Nichtsdestotrotz, wo ich jetzt gerade sage, okay, Sachen laufen produktiv, sie sind für Kunden und sowas, heißt nicht, ich sage dem Agenten, mach mal und dann schalte ich das sofort live, sondern da wird gereviewt, da wird drauf den Code draufgeschaut, ich verstehe den Code, ich lese ihn mir durch, ich bin im Austausch mit dem Agenten tatsächlich. Ich sage, okay, das und das möchte ich nicht so haben, bitte da nochmal irgendwie eine Validation einbauen, sowas in der Richtung. Also es ist halt, ja, nicht ich sende einmal einen Prompt hin und sage, mach das mal, sondern wirklich, es ist ein Austausch, es ist ein Prozess. Genau, also es ist mein absoluter Alltag mittlerweile.
Ja. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Du bist ja Softwareentwickler seit vielen Jahren. Aber ich glaube, dass diese Werkzeuge, die es jetzt gibt, einen Reifegrad erreicht haben und eine Verfügbarkeit erreicht haben, dass selbst Menschen, die nicht jahrelang Software entwickelt haben, damit eben halt zumindest einige Entwürfe erstellen können, vielleicht sogar mehr machen können. Die Werkzeuge sind zugänglicher geworden. Und wenn wir jetzt an solche Menschen denken, die nicht programmieren können, welche Aufgaben können sich mit dem heutigen vibe-coding Werkzeugen realistisch lösen von solchen Personen? Was können die machen?
Wir haben das letzte Mal ja schon ein bisschen drüber geredet, dass es nicht alles in der IDE, also der Entwicklungsumgebung, stattfinden muss. Es geht auch sehr viel webbasiert. Mhm. Wenn ich da zum Beispiel an unsere ProjektmanagerInnen denke, wenn die im Kundengespräch sind, es ist zum Beispiel möglich mittlerweile in Echtzeit oder nahezu Echtzeit Mockups erstellen zu lassen. Einfach so ein Wireframe oder auch tatsächlich relativ gut ausdesignte Mockups von Anwendungen. Das heißt, man kann kurz mit dem Kunden reden, Spezifikationen erheben, Anforderungen erheben und das nebenbei dann eben einfach mal zusammen quasi in dem Meeting sogar einfach mal in dieses Tool eingeben und schauen, okay, geht das in die richtige Richtung? Das ist so, also ein bisschen so explorativ quasi. Okay, kommen wir hier in eine gemeinsame Richtung, sprechen wir die gleiche Sprache, sollen wir dieses Mockup jetzt mal in eine richtige Software gießen, in einen POC vielleicht erstmal oder in eine fertige Software von Anfang an eben schon. Sowas geht auf jeden Fall.
Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass wir während dieser Besprechung den POC fertig machen. Es geht
um
Wireframing, es geht um das zu sehen, wie das Produkt ungefähr aussehen könnte, also wie die Bedienoberfläche aussehen könnte. Und eine Sache, wir sind ja richtig gut darin, Anforderungen zu erheben, aber der Punkt ist, eine Sache, die man meistens erst später feststellt, ist, was in den Köpfen ist, die Bilder, die in den Köpfen drin sind.
Ja.
Und wenn man über etwas spricht, dann hat jeder so erstmal seine eigene Vorstellung, wie es aussieht. Und wenn man diesen Teil, dieses optische Teil, wenn man das eben halt während der Sitzung oder sehr schnell zumindest, dann umsetzen kann in etwas, was aussieht wie eine Anwendung, grob aussieht wie eine Anwendung, dann kann man wirklich praktisch darüber reden und die Unterschiedlichkeit, was die Bilder in den Köpfen angeht, das geht dann halt sehr, sehr schnell zusammen, sodass man da einfach mehr über das Gleiche redet.
Genau, vor allem auch den genauen Tool-Namen weiß ich gerade jetzt leider nicht mehr, aber das ist ein Gemini Flash-Modell im Prinzip, das solche Wireframes erstellen kann. Da reden wir über Generationszeiten von 4-5 Sekunden für so ein UI. Das ist natürlich jetzt nicht super schick. Also wenn unsere UI-Designer sowas machen, dann sieht das natürlich viel, viel schöner aus. Oder wenn man sich auch mit dem KI-Tool ein bisschen mehr Zeit nehmen würde. Aber genau das, einfach mal schnell eine Vorstellung gewinnen. So sind wir, denken wir an das Gleiche. Weil genau, das, wie du meintest, wir alle denken unterschiedlich. Wir haben andere Erfahrungen bisher gemacht, wir haben andere Vorlieben und so weiter und so fort. Und genau, und das kann ja auch vor allem gut sein, wenn so, ich habe an was noch nicht gedacht, was der Kunde gedacht hat, dann sagt er mir das kurz, okay, dann lasse ich das kurz einpflegen. 4-5 Sekunden später ist es dann in unserem Wireframe. Das ist doch ein Gewinn für alle. Das ist doch wirklich schön.
Also eine Sache, was da zum Beispiel gerne passiert ist, der eine Mensch ist sehr detailorientiert, der sagt, ich möchte jetzt in dieser tabellarischen Übersicht die Information, die Information, die Information, die. Und wenn man das jetzt einfach mal plastisch darstellt auf einem Bildschirm und man merkt, ja, dann muss man aber Schriftgröße 3 Punkt machen, damit das alles draufpasst, das funktioniert nicht. Und solche Sachen merkt man halt dann wesentlich früher.
Genau. Und auch wieder jetzt so Projektmanager gedacht oder so. Bei uns ist es immer so, dass die ProjektmanagerInnen sehr viele Fragen an Entwickler und an Admins stellen, auch über Machbarkeit und so weiter und so fort. Solche Fragen kann man auch an eine KI mittlerweile stellen, ganz klar. Das ging natürlich auch früher schon, aber auch da spielt natürlich jetzt oder fällt ins Gewicht, dass die Modelle einfach viel besser geworden sind. Und das ist natürlich auch ein großer Gewinn, ein Zeitersparnis für alle Seiten quasi. KI ist immer verfügbar, Entwickler nicht unbedingt, wir kennen es alle, Zeit ist doch ein rares Gut. Genau.
Die meisten Nicht-Entwickler in Unternehmen benutzen Microsoft Office-Produkte oder entsprechende. Kann man da auch was machen, dass man, was weiß ich, in Excel, was ja manchmal schon etwas kompliziertere Formeln auch bedarf, damit man bestimmte Sachen umsetzen kann, gibt es dafür auch schon was?
Ja, also sowohl Built-In-Sachen von Microsoft 365 dann so, aber auch mit Add-ins quasi, kann man da sehr viel machen mit diesen ganzen Office-Produkten. Da arbeiten wir auch gerade mit dem Kunden zusammen, dass wir in Word dann eben für technische Anleitungen einfach ein Add-in entwickelt haben, das eben dann mit Hilfe von KI Sachen umschreibt, strukturiert und in eine gewisse Form bringt. Das heißt, auch das ist wieder etwas in dem Projekt, in dem expliziten Workflow auch sozusagen, den man ja eh schon hat. Also mit den Office-Produkten arbeiten ja viele Unternehmen und viele Personen. Genau, da gibt es halt auch sehr viele Möglichkeiten, ohne dass man jetzt gerade jetzt wirklich merkt, dass es ganz viel KI ist, ohne dass man irgendwie, dass auf einmal eine IDE ist oder eine Entwicklungsumgebung oder irgendwas, sondern wirklich in dem Tool selbst, dass man da einfach dann einen Mehrwert bekommt.
Mhm.
Genau. Ich habe tatsächlich auch noch ein kleines privates Beispiel zu entwickeln mit KI für Nicht-EntwicklerInnen. Meine Frau und ich tun es immer ein bisschen schwer, wenn wir entscheiden, was wir jetzt Meal preppen wollen, was wir vorbereiten wollen zum Essen. Und da kam mir einfach die Idee.
Früher hieß das immer Vorkochen.
Ja, wir sind ja alle modern, das heißt, es ist Meal Preppen. Genau. Und da kam mir aber die Idee, okay, ich baue jetzt eine App, die heißt Tinder für Meal Prep. So, das im Grunde ist es einfach nur, wir beide bekommen dann irgendwie einmal die Woche so einen Hinweis in der App, okay, hier sind jetzt 10 Gerichte, wie bei Tinder, man kann links und rechts swipen, man kann liken und all sowas in der Richtung. Und da, wo wir Übereinstimmung haben, das wird dann gekocht. Sowas in der Richtung. So ganz stumpf, einfach eine dumme Idee einfach so, aber irgendwie ganz lustig, fand ich so. Und ich fand es irgendwie mal ganz spannend, okay, Kirsi, mach mal einfach. Und ich habe so ein bisschen so hier, nutz Claude dafür, Claude ist am besten, also die Web-Oberfläche ist am besten dafür. Nutz hier Google Stitch. Das baut dir quasi das UI, das baut dir den Code, das kannst du hier reintun und dann baut es dir eine Anwendung. Und dann habe ich natürlich auch noch gesagt, dass sie noch eine andere Software, Google Firebase, nutzen soll für zum Deployen. Ich habe natürlich ein bisschen Hilfe gegeben, aber es sind alles Sachen, die sie hätte auch einfach Claude fragen können. So, und dann hat man in diesen Oberflächen selbst noch wieder KI-Agenten und Chats, wo man einfach fragen, wie mache ich das und das? Wie kann ich das und das machen? Und dann klick hier, dann klick da und dann klick da. Und mit wirklich minimaler Hilfe hat sie es einfach selbst hinbekommen. Und das finde ich irgendwie schon krass, weil das eigentlich das ist, was wir früher getan haben. Das ist ja eine Full-Stack-Anwendung gewesen, mit Datenbank sogar. So, ne, wenn man keine Ahnung von Technik hat, dann ist das eigentlich früher so ein Buch mit 7 Siegeln gewesen. Auch das Deployment und über was für eine URL man das erreichen kann und all sowas. Und das wurde einfach einem vorgekaut quasi. Und das ist schon irgendwie, ja, eine spannende Entwicklung. Und ja, irgendwie auch ein bisschen beängstigend, dass auf einmal alle das können. Das kommt früher nur wir.
Ja gut, aber ich sag mal, der Alltag für uns Entwickler verändert sich dann ja auch ganz massiv. Wie würdest du das beschreiben? Was hat sich oder was wird sich bei dir und bei deinen Kollegen in dem Job verändern? Was ist anders, wenn man jetzt Softwareentwickler ist, wenn man Vibe Coding oder Spectiven Design nutzt?
Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt. Also es geht ja viel mehr weg vom tatsächlichen Code, also beziehungsweise vom Schreiben von Code, sondern eher zum Managen. Zum Managen, zum Verwalten, zum Reviewen, absegnen, abnicken. Dass man quasi seine eigenen Agenten hat, die für einen arbeiten, die für einen Aufgaben übernehmen. Auch wirklich als Agenten plural, dass man wirklich mit Agentenschwärmen arbeitet, beziehungsweise verschiedene Features auch parallel entwickeln lassen kann. Gerade im Nebenraum, ich weiß nicht, ob er jetzt schon fertig ist, aber lasse ich zwei Features entwickeln in zwei verschiedenen Worktrees. Einfach weil ich muss nicht draufschauen. So, ne? Also ich habe das ausdefiniert, die Spezifikationen dieses Features. Bin jetzt sehr gespannt gleich, wenn ich wiederkomme, was daraus geworden ist. Ich hoffe, dass es geklappt hat. das ist halt ein bisschen das Ding. Dass man quasi viel mehr managen muss. Auch so Parallelität ist dann auch halt ein Ding, so dass man halt mit verschiedenen Worktrees arbeitet, weil wenn halt zwei Agenten am selben oder an derselben Codebasis arbeiten, kommen sie sich natürlich auch in die Quere oder können sich in die Quere kommen. Das heißt, man muss dann wirklich auch mit, ja, Git ein bisschen besser beherrschen. Es hilft auf jeden Fall, Git gut zu können, wenn man dann wirklich mit mehreren Agenten also parallel arbeitet. Ja, das sind krasse Änderungen. Auf der anderen, also das Handwerk, wie man dann entwickelt. Vorbereitung dafür ist natürlich auch was, also das Wissen. Also es sind ganz andere Wissensdomänen mittlerweile, die man sich erschließen muss. Hatte ich ja vorhin schon in dem Zitat einmal angerissen, diese Auflistung von ganz vielen Skills, die man irgendwie können muss oder sollte, wenn man das Maximum rausholen möchte. Genau, denn das ist so ein Ding, wie definiere ich jetzt Instruktionen möglichst gut, möglichst präzise, möglichst reproduzierbar? Das ist so ein Skill, den ich auch noch am Meistern bin, definitiv. Also das ist wirklich Work in Progress. Das ist nicht, dass man das einmal gelernt hat und dann kann man das. Es entwickelt sich ständig. Es kommen Studien raus mittlerweile. Das ist ja so ein Ding. Studien sind ja immer ein bisschen langsamer als jetzt die Unternehmen, die einfach vorpreschen und sagen, das ist der neue tolle Weg, mach das alles so. Also ein ständig sich entwickelndes Feld, wo wir halt auch quasi alle am Ball bleiben müssen oder zumindest ein paar designierte Personen im Unternehmen am Ball bleiben sollten, um da nicht das Maximum rauszuholen, aber so, dass man möglichst viel rausholt, ohne sich jetzt komplett drin zu verlieren. Weil das geht auch wirklich bei dieser Informationsflut quasi.
In dieser Folge haben wir uns angeschaut, wie sich Vibe Coding in den letzten 6 Monaten weiterentwickelt hat und warum heute eher von Spec-Driven Development oder Agentic Coding gesprochen wird. Der entscheidende Punkt dabei, KI wird zunehmend von einem reinen Werkzeug zu einem produktiven Teammitglied, das sich gezielt steuern und in strukturierte Entwicklungsprozesse einbinden lässt. Wir haben gesehen, wie viel leistungsfähiger die Modelle geworden sind, welche neuen Werkzeuge entstanden sind und wie sich damit die Arbeitsweise in der Softwareentwicklung verändert. Statt alles selbst zu programmieren, geht es immer stärker darum, Anforderungen klar zu formulieren, Prozesse zu definieren und die Ergebnisse der KI gezielt zu steuern und zu überprüfen. Gerade für Unternehmen bedeutet das, die Einstiegshürden sinken, gleichzeitig steigen die Möglichkeiten, schneller zu konkreten Ergebnissen zu kommen, sei es bei den Prototypen, internen Tools oder ersten produktiven Anwendungen. Entscheidend ist dabei weniger das einzelne Tool, sondern die Fähigkeit, diese neuen Arbeitsweisen sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren. In der nächsten Folge gehen wir dann noch einen Schritt weiter und schauen darauf, wie sich diese Ansätze in der Praxis bewähren, insbesondere bei bestehenden, gewachsenen Systemen. Wir sprechen über Codequalität, Refactoring, Governance und Kosten und darüber, wie Sie für Ihr Unternehmen die richtige Balance finden zwischen Innovation und stabilen wirtschaftlichem Einsatz von KI. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie solche Ansätze konkret in Ihrer Organisation nutzen können, unterstützen wir Sie gerne dabei. Von der ersten Bewertung Ihrer Ausgangssituation über gezielte Workshops bis hin zur Umsetzung konkreter Anwendungen. Gemeinsam identifizieren wir sinnvolle Einsatzmöglichkeiten, schaffen die notwendigen Strukturen und begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Einführung mit Fokus auf schnelle, messbare Ergebnisse. Sprechen Sie uns gerne an und starten Sie mit uns Ihr nächstes KI-Projekt. Alle Informationen dazu finden Sie in den Shownotes.